über Gott und die Welt. Spirituelle Impulse mit Peter Jungmann.
Ich bin so überzeugt, dass Beten heilsam ist, wenn es mir gelingt, den Kontakt zu Gott zu leben, zu pflegen, dann ist das einfach eine Kraftquelle, eine Reinigungsquelle, wie auch eine gute Freundschaft, eine gute Liebesbeziehung heilsam ist. Beten im Christentum hat ein Du. Ich kreis nicht um mich selber. Wenn ich für jemanden bete, begegne ich ihm anders. Das gilt für Menschen, die ich gern habe, aber auch für Menschen, wo ich mir schwer tue. Probieren Sie es.
Meint Franz Treuer, Pfarrer, Bibelwissenschaftler und Buchautor aus Lienz. In seinem jüngsten Buch mit dem Titel »Beten verwandelt« geht Treuer der Frage nach, warum es nach wie vor Sinn macht, zu beten, sich dankbar und vertrauensvoll an Gott zu wenden und ihn um Schutz und Hilfe zu bitten, und das nicht nur in Zeiten von Krisen. Und Treuer erklärt, warum die Anrede »Grüß Gott« mehr ist als ein frommer Spruch, Stoßgebete befreiend sein können und in der Ruhe viel Kraft liegt. Wir reden darüber im Wissen, dass viele längst aufgehört haben zu beten und den lieben Gott einfach einen guten Mann sein lassen. Schön, dass Sie uns wieder zuhören zu einer weiteren Folge der Reihe über Gott und die Welt. Begrüßt Sie Peter Jungmann. Spirituelle Impulse können in diesen Tagen und Wochen mehr denn je eine Hilfe sein, um den Sog der Angst zu überwinden und die Chance in der Krise zu entdecken, schreibt Pfarrer und Dekan Franz Treuer auf der Homepage der Pfarre St. André in Lienz. Und er gibt einige praktische Tipps, wie man trotz Corona und der damit verbundenen Beschränkungen gut leben kann. Dem Tag eine Struktur geben, eine Beschäftigung suchen, die Freude macht, und für andere beten. Das könne helfen, die aktuelle Krise positiv zu bewältigen und den Glauben an das Gute und eine gute Zukunft nicht zu verlieren, so Treuer. Er selbst hat das Beten praktisch mit der Muttermilch mitbekommen.
Ich komme aus einem religiösen Elternhaus, wo gemeinsames Gebet selbstverständlich war. Tischgebet, auch gemeinsames Beten. Eine meiner frühesten Kindheitserlebnisse sind die, dass ich meine Eltern, meine Großmutter, meinen Großvater beim Beten erlebt habe und sozusagen an ihren Zungen versucht habe, das Gleiche zu sagen, das Gleiche mitzubeten. Und auf die Weise habe ich das Vater uns, heißt gegrüßet seist du Maria, Teile des Rosenkranzes, das Tischgebet einfach gebetet, weil es meine Eltern, meine Großeltern, meine Geschwister gebetet haben.
Da war dieses Miteinanderbeten noch ganz normal Teil des Alltags.
Also in meinem Elternhaus war es ganz selbstverständlich Teil des Alltags, aufgehängt an den Scharnierstellen, das Tischgebet. Meine Eltern waren sehr klug. Wir haben vor dem Essen nur ganz ein kurzes Gebet gesprochen, damit es dann gleich zum Essen kommt, und nach dem Essen ein bisschen länger. Und auch sonst so, es war selbstverständlich zu beten, auch der Gottesdienstbesuch am Sonntag.
Haben Sie das quasi auch als Jugendlicher, als junger Mensch so beibehalten, oder hat es auch da Phasen gegeben, wo Sie sich selber diesem Beten irgendwie entfremdet haben?
Da habe ich gar nicht so viel nachgedacht. Also irgendwie habe ich immer gebetet. Die Bedeutung, warum ich bete, was mir wichtig ist, auch das Reflektieren übers Beten, ich glaube, in den Jahren des Studiums und der Ausbildung und jetzt als Priester wieder viel stärker da. Als Jugendlicher habe ich ja auch vieles getan, weil man es tut, vielleicht so ganz einfach in die Richtung gesagt. Die Frage, ob ich mich beim Beten immer wohlfühle und dass das immer super ist, die war mir nicht so wichtig. Es war nicht so sehr, ich muss mich heil fühlen. Es war auch eine gewisse Selbstverständlichkeit, so nach dem Motto, dem Herrgott ein bisschen Zeit schenken, dem Herrgott am Sonntag eine Stunde schenken, auch die Dankbarkeit einüben, im Zusammenhang mit dem Tischgebet zum Beispiel. Und das ist heute einer meiner Erfahrungen auch, dass ich bei der Predigt verwende, dass ich sage, ein regelmäßiges Tischgebet zum Beispiel ist auch eine Einübung für Aufmerksamkeit, für Selbstverständlichkeit, dass eben nicht alles so selbstverständlich ist, wie wir oft meinen und wie wir tun.
Welche Erfahrungen haben Sie jetzt als Priester und Seelsorger gemacht? Das Beten ist nicht mehr so selbstverständlich. In manchen Familienhaushalten ist es mittlerweile etwas ganz Fremdes geworden.
Ich habe da ganz verschiedene Erfahrungen. Ich erschrecke manchmal, dass Leute nicht mehr beten. Und gleichzeitig bin ich manchmal überrascht, dass Leute, wo ich mir denke, die tun es nicht, selbstverständlich beten. Auch wenn mir Kinder erzählen, dass sie sagen, am Abend beten sie das Schutzengelgebet oder das Vaterunser oder ein Abendgebet mit der Mama, wo ich mir manchmal denke, hätte ich denen gar nicht zugetraut. Aber prinzipiell ist schon meine Erfahrung auch im Zusammenhang mit dem Tischgebet, mit dem Sonntagsgottesdienst, die Selbstverständlichkeit, dass ich nicht jedes Mal frage, was bringt es? Warum tue ich das? Die ist ein bisschen weggefallen und das finde ich schade, weil ich glaube, es braucht ein Training, wie ein Sportler, auch im Blick auf den Körper. Man einfach sagt, ein Grundmaß an Bewegung möchte ich haben, damit ich körperlich fit bin. So glaube ich, braucht es auch ein gewisses Training fürs Gebet. Wir leben heute in einer Zeit, wo man manchmal das Gefühl hat, jetzt tue ich einen Monat nichts und dann mit Vollgas den ganzen Tag. Der Körper hat Muskelkater. Ich vermute, dass es auch beim Beten eine Überforderung wäre, wenn ich monateweise nicht bete und dann das Gefühl habe, jetzt muss ich einen Intensivkurs einen ganzen Tag machen.
Warum beten Sie? Warum ist Beten für Sie so wichtig?
Ich finde Nachdenken, Reflektieren, etwas genauer anschauen als eine ganz wichtige Tugend. Es ist wichtig, ehrlich hinschauen und sich auch nicht anlügen. Beim Beten kommt noch eine Dimension dazu, die möchte ich nicht missen. Sozusagen nicht nur ich denke über etwas nach, sondern ich stelle mir vor, wie Gott mit seinen Augen, mit seiner Güte, wohl in erster Linie mit seiner Barmherzigkeit diese Situation sieht. Und wenn ein Konflikt war und ich bete nachher auch für mich, für diese Menschen, dann kommt mir vor, ich versuche auch die Situation mit den Augen Gottes zu sehen. Beim Beten schaue nicht nur ich auf eine Sache, sondern ich schaue auf jemanden, auf Gott und merke, wie der auf eine Sache schaut. Und ich finde es so befreiend. Eine meiner schönsten, meiner Lieblingsformulierungen auch im Zusammenhang mit dem Abendgebet ist, ich kann etwas gut sein lassen. Das heißt nicht, dass es immer super war. Das heißt auch nicht, dass alles gelungen ist. Aber als betender Mensch kann ich etwas gut sein lassen. Ich lege es einfach Gott in die Hände. Oder wie es Martin Luther ein bisschen dramatischer sagt, ich werfe den Sack der Sorgen, der Ereignisse dem Herrgott hin. Auch fast ein bisschen, nimm du ihn, ich kann ihn eh nicht haben. Und wenn ich mit dieser Haltung mein Leben anschaue, meine Welt anschaue, dann bin ich, das weiß ich einfach, das spüre ich in meinem Leben, ehrlicher zu mir, muss nicht alles schönreden, aber bin gleichzeitig auch gelassener. Das ist für mich eine der großen Vorteile vom Beten, dass ich Situationen mit dem Blick oder mit der Blickrichtung des Glaubens anschaue.
Lieber Gott, ich bitte dich, hör mir zu. Nicht immer war ich ganz bei dir, ich gebe es zu. Heute geht es aber nicht um mich, doch hilf mir jetzt, ich bitte dich und frage dich. Hast du noch von deinem Licht, hast du etwas Zeit? Ein Mensch, der schon bald zerbricht an seiner Einsamkeit, der sich verfangen hat im Lager. Dich, verliert sich grad im Nichts. Lieber Gott, ich bitte dich, geh zu ihm, treib böse Geister aus ihm aus, ihr
zurück, was er verlor. Die Freude, das Gefühl von Glück. Ich frage dich:
Hast du noch von deinem Licht? Hast du etwas Zeit? Ein Mensch, der schon bald zerbricht an seiner Einsamkeit, der sich verfangen hat im Labyrinth und der noch immer träumt, wie halt Träumer sind. Er bräuchte dich.
Um sein Herz zu erhellen, hab nicht deine Zauberkraft.
Doch ich weiß, du kannst helfen, drum frag ich dich und sag:
Hast du noch von deinem Licht? Hast du etwas Zeit? Ein Mensch, der schon bald zerbricht an seiner Einsamkeit.
Wir reden heute mit Pfarrer, Bibelwissenschaftler und Buchautor Franz Treuer, der viel Kraft, Mut und Zuversicht für sein Leben aus dem Glauben zieht und da vor allem aus dem Beten, aus dem Versuch, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Beten, so Treuer, weite den Blick und sei eine gute Möglichkeit, andere mit positiven Gedanken zu begleiten.
Der Priester hat die Aufgabe, auch stellvertretend für die Leute zu beten. Ich spüre, es ist auch vielleicht sogar ein Kampf, ein ständiges Ringen, wann und wie bete ich. Ich merke, ich bin mit dem Gebet zufriedener, wenn ich beides schaffe, allein zu beten und in Gemeinschaft. In Gemeinschaft ist eh so, das ist eh berufsbedingt, dass ich Gottesdienste mit den Leuten feiere, aber auf Dauer würde das Gemeinsame wahrscheinlich an Qualität verlieren, wenn ich nicht allein bete. Konkret ist so, dass ich im Normalfall in der Früh aufstehe und dann so eine halbe Stunde in die Kirche gehe und dort vom Stundenbuch der Priester die Laudes bet und die Bibelstellen des Tages bete, so als Einstimmung, auch als Vorbereitung für die heilige Messe, die ich dann im Laufe des Tages feiere. Und da, dieses Beten ist zum einen ein persönliches Starten hinein in den Tag ein bisschen und ist es auch das Verbundensein mit der Weltkirche. Wenn ich diese Texte bete, weiß ich, sie werden in der ganzen Welt gebetet und ein bisschen ist es ein Wachsamwerden auf die großen biblischen Texte. Ich bete außer in den ganz kalten Wintertagen in der Pfarrkirche St. André, gegenüber von meinem Pfarrhaus St. André. Da habe ich das große Glück, dass in diesen Morgenstunden auch die Lichtführung herkommt. Und manchmal schaue ich nicht so sehr ins Gebetsbuch hinein, sondern mehr in die Fenster und wie das Licht kommt. Da ist ein Fenster, es ist so gelblich, wo es einer leuchtet, wo der dreifaltige Gott dargestellt ist. Das Morgenlicht ist ja auch ein Lichtdanken. Und beten kann man sich auch mit Lichtdanken vergleichen und sich einstimmen in den kommenden Tag.
Eine Frage, die man vielleicht grundsätzlich am Beginn stellen muss: Warum soll man überhaupt beten? Was bringt's?
Eben, die Frage ist berechtigt und ich glaube, es gibt keinen Menschen, der diese Frage nicht stellt. Warum beten? Was bringt's? Eine saloppe und für mich ganz sinnvolle Antwort heißt: Der Jesus hat gebetet. Und wenn es der Jesus getan hat, ist es richtig. In dieser Selbstverständlichkeit, in der ich zum Glück leben kann in vielen, ist das für mich so ein Argument, wo ich mir denke, ich diskutiere nicht. Wenn es der Jesus getan hat, tue ich es auch. Und das ist einer der Gründe, warum mein Buch im ersten Kapitel einfach die Gebete herausnimmt, die in der Bibel berichtet werden, wo der Jesus betet. Lukas Evangelium, sowieso der Meister, 12-mal wird berichtet, dass er betet. Da denke ich mir, wenn es der Jesus getan hat, du es auch. Das ist eine der Begründungen. Eine andere ist natürlich, beten ist ja nicht eine Pflichterfüllung. Das wäre zu wenig, das haltet auch nicht. Der heutige Mensch lebt nicht nach dem Motto, du musst, das haltet nicht. Sondern es ist eine Beziehungspflege. Und ich denke mir, wie ich mit einem Menschen, den ich gern habe, mit dem ich zusammenlebe, rede, ihm Sachen erzähle, wo je weiß, der weiß es schon. So wird es wohl auch im Gebet sein, dass ich einerseits Gott erzähle, was mich beschäftigt oder einfach vor Gott da bin. Die Formulierung mag ich sehr gern. Und gleichzeitig auch mit vertrauten Gebeten diese Beziehung pflege. Und ich schätze beides. Ich schätze die vertrauten Gebete. Ich weiß nicht, ob ich beten könnte ohne diesen großen Gebetsschatz. Vater unser, gegrüßet seist du Maria, Glaubensbekenntnis, Psalmen, große Gebete der Heiligen, die ich im Laufe der Zeit auch viele auswendig gelernt habe. Aber natürlich schätze ich auch, einfach dort zu sitzen, vielleicht so gar nichts zu sagen. Einfach denken, ich bin jetzt vor dem Herrgott da. Oder einfach sagen, schau Herrgott, die Person hat diese Last, diese Person hat diese Freude, bitte schau drauf.
Still sein kann auch eine Form des Gebets sein.
Also ganz sicher. Also ich glaube sogar, dass wir in unseren Gottesdiensten zu viel reden. Es gibt nichts Schöneres. Bei Exerzitien ist das ja am stärksten, wenn man mit 10, 20 Leuten eine halbe Stunde oder eine Stunde still betet. Das ist so eine Power, es ist so eine Kraft. Still sein ist einfach ein Bewusstsein, ich bin vor Gott. Auch selber zur Ruhe kommen. Man vergleicht ja manchmal die Seele mit einem Fluss, mit einem kleinen See, wo alles unruhig ist. Das Spiegelbild, das ich mich selber sehe, kommt erst, wenn das Wasser ruhig wird. Und vermutlich schaffen es viele Menschen nicht, still zu werden. Also ich schaffe das nicht immer. Also ich spüre, dass ich manchmal unruhig bin und dann manchmal auch beim Beten alles Mögliche daherkommt. Zwischendurch schmunzle ich über mich und nehme das auch ein bisschen locker. Manchmal denke ich mir, wenigstens jetzt kommt's. Mir erzählen ja auch manchmal Leute, denen während der Messe das Beste einfällt, neue Kochrezepte und alles Mögliche. Und die schämen sich ein bisschen und ab und zu sage ich zu ihnen, ist ja auch ein Kompliment fürs Beten, dass die Psyche, die Seele frei ist, dass mir jetzt da Sachen daherkommen, die ich sonst überhaupt keine Chance geben würde.
Sie haben es schon angesprochen, wenn Sie beten, dann pflegen Sie die Beziehung zu Gott. Ist der Adressat des Gebets immer Gott?
Also das ist für mich ganz ein großer Trumpf, ein großer Schatz des christlichen Betens. Ich habe ein Du, Gott. Genau der Unterschied zwischen Nachdenken und zu jemandem hinwenden. Nachdenken ist wichtig, noch einmal. Nachdenken hat aber auch manchmal die Gefahr, ich kreise um mich selbst. In der Bibel wird einmal erzählt, dass ein Pharisäer und ein Zöllner in den Tempel kommen, in Jerusalem. Und vom Pharisäer wird, wenn man die Bibelübersetzung genau nimmt, gesagt, er betete zu sich selbst. Zu sich selbst beten ist eine Nabelschau. Ich bin froh, dass ich zu Gott beten kann. Das ist schon ein großer Schatz des christlichen Glaubens, nebenbei auch des Judentums, ein persönlicher Gott. Sich hineingeben, so in eine Welle, ist auch ein wichtiger Teil, aber das Du ist noch stärker. Und wenn man sich ein bisschen vorstellt, dieser dreifaltige Gott, der ist in sich selber Beziehung und zu dem bete ich. Man kann es auch ein bisschen salopp sagen, ich bete Schulter an Schulter mit Jesus zu seinem Vater. Und der Heilige Geist ist sozusagen der Arm, der mich unterstützt und noch die Kraft, die mir dabei hilft.
Wenn das Schweigen mich umgibt, wird ein Lied zum Gebet und ich warte so auf eine Antwort. Ich such das Licht, das die Flamme entfacht. Wer führt mich durch die dunkle Nacht? Geht ein Wort von Mund zu Mund, siegt die Menschlichkeit. Allein dafür lohnt es sich zu leben. Solange Hoffnung für mich Frieden heilt, geb ich die Hoffnung auch nicht auf. Thank you.
Wenn die Hand ins Leere greift, wird ein Flüstern zum Schrei. Und ich frage mich, wer wird ihn hören? Brich dein Schweigen und lass uns nicht allein. Und hilf uns aus unserer Einsamkeit. Lieber Gott, wenn es dich gibt, zeig uns deinen Weg, ehe das Böse in uns siegt. Dass es noch Gutes gibt, dann glaube ich, ich schwöre, dazu stehe ich.
Beten ist so alt wie die Menschheit. Seit es Menschen auf der Welt gibt, fragen und suchen sie nach einem höheren Wesen, wenden sich ihm zu, bitten um Schutz und Segen. Alle Religionen kennen entsprechende Riten, Bräuche und Kultformen. Die Gebetspraxis war und ist aber unterschiedlich und es gibt viele, die sich mit dem Beten schwer tun. Bleibt als Frage, kann man beten lernen?
Ja und nein. Zum Ersten ist Gebet Geschenk, auch das Gefühl, dass ich da spüre, ich bin hineingehoben in die Hand Gottes. Gleichzeitig bin ich schon ein Fan, auch auf die Schatztruhe von Gebetserfahrungen anderer Menschen, sogar anderer Religionen und anderer Kulturen zu schauen. Und deswegen, auch deswegen ist dieses Buch entstanden. In der Bibel ist so eine Schatzkiste, es sind so viele Perlen drinnen für Gebete. Und wenn ich zum einen herausgreife, warum und wie die gebetet haben, aber auch die Formulierungen, die uns von den Psalmen, die uns von den Gebeten Jesu gegeben sind, kommt mir vor, nütze etwas Sinnvolles. Und von dem her kann man beten lernen von den Texten der Bibel als Christen, aber auch von anderen Menschen. Vieles geht nur mit anderen zusammen. Und es ist für mich schon die große Herausforderung, auch an unsere christlichen Gemeinschaften und an die Pfarren. Bei einem Gespräch in Lienz hat jemand zu mir gesagt, ja, gibt es in Lienz einen Ort, wo man betet? Dann habe ich mir gedacht, na komisch, wir haben so schöne Kirchen, so viele Gottesdienste. Aber auch habe ich mir gedacht, das ist die Herausforderung. Wie gelingt es uns, dass diese Gebetsräume, diese großen Kirchen, in die wir auch so viel Zeit investieren, so ein Dom sind, so ein Kanal, fast wie eine Öffnung hinein in den Himmel. Und das ist schon die gegenseitige Aufgabe, dass wir uns beim Beten lernen helfen. Ich habe Zeiten, wo ich gar nicht so viele Texte habe, sondern einfach still da bin. Und dann wieder Zeiten, wo ich mir denke, heute bete ich das auch stellvertretend für meine Pfarrgemeinde, diese Psalmen und das.
Beten ist vermutlich nicht nur an kirchliche Räume gebunden. Denke an Naturerlebnisse, an schöne Momente im Freien.
Viele Menschen sagen ja, am besten kann ich am Berg beten, sagen viele Tiroler und Tirolerinnen. Am besten kann ich in der Natur beten. Ja, selbstverständlich und zum Glück. Der Herrgott ist ja immer viel mehr als die Kirchen. In dem Zusammenhang, das Kapitel 5 in meinem Buch, das ist überschrieben mit den Worten Stoßgebete entlang des Tages. Ich will anhand von Beispielen in Kapitel 5 auch Beispiele sozusagen für Gebete auf der Straße bringen. Eines davon, Grüß Gott. Heute diskutiert vielfach, wenn ich zu einem Menschen Grüß Gott sage, dann ist die Bedeutung Grüßen heißt Gott segne dich. Grüß Gott heißt Gott segne dich, Gott beschütze dich. Wenn ich zu einem Menschen Grüß Gott sage, heißt es auch, für mich jedenfalls, dieser Mensch ist ein Geschöpf Gottes, ein unendlich wertvolles Geschöpf Gottes. Wenn ich zu dir Grüß Gott sage, bin ich mir bewusst, gegenüber von mir ist ein Abbild Gottes. Und insofern ist, man sagt manchmal, das ganze Leben ist Gebet. Und bewusste Begegnungen sind auch ein Teil des Gebetes. Die Natur hilft uns wohl sehr stark zur Ruhe zu kommen, auch zu staunen. Beten ist ja Verschiedenes. Bitten, danken. Ich weiß nicht, ob Sie mehr bitten oder mehr danken. Ein Schweizer Priester, Kurt Marti, den ich sehr gern schätze, der sagt manchmal, wir Menschen haben es verlernt, Gott anzubeten. Wir sind in erster Linie Anbettler geworden, die nur betteln und nur Bedingungen stellen und nur bitten. Die Natur, schöne Ereignisse, ein blühender Baum, ein Schneefeld, ein Sonnenaufgang, ein Sonnenuntergang, eine mächtige Felswand, wird wohl in erster Linie auch ein Staunen auslösen. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die ist so wunderbar, vielleicht auch ein Gefühl der Demut. Also mir geht es manchmal, wenn ich so einen großen Berg sehe oder in eine Berglandschaft hineinschaue, dass ich denke, mein Mensch, sei nicht so gescheit. Du bist ein kleines, wichtiges Radl, aber die Berge gibt es schon seit tausenden Jahren und vermutlich immer noch tausende Jahre. Deine Zeit ist nur ein kleiner Teil dieser Weltgeschichte.
Ist es so, dass Beten eigentlich über die eigenen Bedürfnisse, Fragen, Sorgen, Wünsche hinausführt? Beten ist so wie über den eigenen Tellerrand hinausschauen?
Ich meine, das ist natürlich das Ziel. Das Ziel ist, ehrlich hinzuschauen. Ein Gebet, wo ich zwei Welten habe. Jetzt bin ich fromm und jetzt bin ich beim lieben Gott und nachher geht es wieder gleich weiter. Das geht nicht, das ist heuchlerisch. Das wird in der Bibel ganz zielstrebig auch als Heuchler bezeichnet. Das Ziel ist, ehrlich hinschauen, aber eben nicht bei dem bleiben. Über den Tellerrand hinausschauen und die Hilfe ist, es ist eine andere Perspektive. Ich habe diese Woche ein Cartoon gesehen, wo die Zahl 6 oder 9 am Boden gelegen ist und Personen von beiden Seiten. Die einen haben gesagt, es ist ein Sechser, die anderen haben gesagt, es ist ein Neuner. So ist ja ein Leben manchmal. Und Beten ist vielleicht auch dieses Element, dass ich von der Perspektive Gottes drauf schaue. Ein wichtiges Element für mein Beten, wenn ich mir über Menschen ärgere, und das ist manchmal so, dann denke ich mir manchmal, was denkt etwa der Herrgott über diesen Menschen? Manchmal denke ich dann, vermutlich sieht er andere Zusammenhänge. Auf jeden Fall sieht der Herrgott, das ist auch ein Mensch. Und im Normalfall macht mich das gelassener. Es gibt ja auch eine Meditationsform, wenn ich mit einem Menschen im Konflikt bin. Wir setzen uns vor das Kreuz Jesu und lassen uns vom Kreuz her was zusagen. Und ich höre sozusagen im Gedanken, was sagt der sterbende Jesus zu mir und zu dieser anderen Person. Ich vermute, dass das nicht ein Aufschaukeln von Aggressionen ist und der Depp und der Blöde und die dumme Kur, sondern eindeutig so ein Gelassenwerden, auch ein gewisses Ringen, auch einen anderen Menschen zu verstehen.
To Mother Mary, down on Vine Street in L.A. She was preaching the gospel. She was singing how Jesus saves. When a crowd of passing tourists looked to see what they could see, you know, before they knew it, she had them all down. The sheep, 'cause they're running fast. They wanna make it through the gates at last.
forget the sheep, 'cause they're coming fast. They wanna make it through the gates at last. So onward, Christian soldiers, still marching as to war, with the cross of Jesus just going on before. I believe in Jesus.
Alle Religionen kennen über den Tag verteilt feste Gebetszeiten und alle haben Gebete, die besonders wichtig sind und den Inhalt des Glaubens auf den Punkt bringen. Gläubige Juden etwa beten das Schma Israel, höre Israel, unser Gott ist ein einziger Gott. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Muslime bekennen, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Für Christinnen und Christen ist das wichtigste Gebet neben dem Kreuzzeichen natürlich das Vaterunser, das Gebet Jesu.
Ich habe das Vaterunser einige tausende Male, vielleicht schon an die Millionengrenze hingebetet. Und da ist so viel drinnen, allein der Beginn. Vater, Jesus hat vermutlich Abba, Abi gesagt. Das, in unserer Sprache ist das wohl eher Papa, lieber Vater. Also im Abba ist drinnen die herzliche Beziehung. Es heißt Vaterunser. Denkt man manchmal, im Vater unser bete nicht Vater mein oder nur mein, sondern unser. Der erste Teil des Vater unsers hat Gott im Blick, auch Staunen über Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Der zweite Teil des Vater unsers hat schon ganz konkret unser menschliches Zusammenleben im Blick und da ist viel drinnen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns die Schuld, wichtiger Nachsatz, wie auch wir vergeben. Führe uns nicht in Versuchung, erlöse, befreie uns vom Bösen. Das Vaterunser ist so ein Hineinklingen in das Reich Gottes von Jesus lernen und gleichzeitig auch wieder ehrlich sein. Ich kann sehr gut leben mit dem, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, weil es einfach so ist, es gibt das. Es gibt das Böse leider. Man hat vor 10, 15 Jahren sich nicht getraut auszusprechen, aber da brauche ich nicht viele Abende Zeit in Bild schauen, Nachrichten schauen und grausame Sachen, die in der Welt passieren, wo wir zu Recht Kopf schütteln. Wie ist das möglich, dass ein Mensch das tut? Es ist erschreckend. Ich glaube, es braucht beides. Beten zum einen mit dem Bedrohlichen zu leben, weil es wird wohl auf dieser Welt nie sein, dass alles Bedrohliche verschwindet. Jedenfalls auf der Gesamtwelt nicht. Und gleichzeitig auch ein Kraft schöpfen, um dem zu widerstehen oder selber nicht hineinzufallen in die Dynamik des Bösen und mitzuhelfen, dass manches versöhnter wird. Ich bin zutiefst überzeugt, ein gesundes Beten macht mich versöhnter. Jedenfalls ist das mein Ziel und auch meine Psychohygiene, dass ich mit Beten nicht meine Aggressionen fördere, sondern eben bei Gott abgebe und dann freier bin.
Was meint der Satz, unser tägliches Brot gib uns heute?
Unser tägliches Brot gib uns heute ist zunächst ganz direkt, es geht um die Nahrung. Es gibt Menschen, die kriegen nichts zum Essen. Es geht um die Nahrung, Essen, dass ich nicht verhungere. Gleichzeitig wissen wir natürlich, mit dem täglichen Brot ist auch Nahrung für Leib und Seele gemeint. Und das kann dann sein das Brot der Anerkennung. Es kann sein das Brot des Trostes. Es kann sein das Brot der Aufmerksamkeit, des Miteinander, vielleicht sogar das Brot der Zeit. So ein tägliches Brot gib uns heute. Gib mir heute Zeit für die eine oder andere Begegnung, auch Zeit, um etwas Gutes zu tun. Ist jedenfalls zweimal, und das ist schon spannend, täglich und heute. Es ist auch ein Ausdruck des Vertrauens. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen, heißt es ja auch einmal in der Bibel.
Steckt da auch die Aufforderung drin, selber aktiv zu werden? Auch dafür zu sorgen, dass andere dann ihr tägliches Brot bekommen?
Eindeutig. Beten heißt ja nicht, ich lehne mich zurück und sage, der Herrgott soll es jetzt übernehmen. Beten heißt, ich öffne mich und bin dann ich jedenfalls einmal bereit, es zu tun. In erster Linie wohl ich. Aber natürlich auch die Bitte, dass dein Geist, eine Dynamik in dieser Welt entsteht, dass der Egoismus weicht und dafür ein Miteinander und ein Füreinander entsteht. Und das ist ja echt pervers. Für mich ist das manchmal pervers. Unsere Welt hätte ja die Voraussetzungen, für alle Menschen zu leben. Und auf der einen Seite werden tausende Tonnen Lebensmittel vernichtet und tausende Sachen kaputt gemacht aus egoistischen Interessen. Und die einen verhungern und die anderen haben viel zu viel. Wenn diese Dynamik, die Teildynamik oder die Dynamik des Miteinander und Füreinander geht, dann geht vieles.
Das war unser Kennen viele noch, ist vielen noch vertraut. Das Rosenkranzgebet schon weniger. Warum geht es im Rosenkranzgebet? Warum wird da eigentlich Maria und nicht Gott angesprochen?
Nebenbei gesagt, das war eine Phase, dass ich mir gedacht habe, das Rosenkranzgebet ist langweilig. Immer dasselbe. Ich habe sogar als Theologe einmal einen Vortrag zu diesem Thema gehalten. Warum dieses Wiederholende? Das sehe ich jetzt aus der Perspektive des Alters ein bisschen anders. Sören Kierkegaard sagt, wer die Wiederholung liebt, der ist im Ernst gereift. Im Idealfall ist das Rosenkranzgebet eine Meditation, eine regelmäßige Meditation auf die Heilsereignisse und nicht so sehr auf Maria, sondern auf Jesus. Jesus, der zu Bethlehem geboren ist, Jesus, der von den Toten auferstanden ist, Jesus, der das schwere Kreuz getragen hat. Also die 15 Geheimnisse des Rosenkranzes sind eine Meditation des Lebens Jesu, von seinem Beginn, vom Heiligen Geist empfangen, bis zum Himmel und bis zu dem, dass er die Mutter Gottes im Himmel gekrönt hat. Das Wiederholende ist auch so eine gewisse Gebetsatmosphäre, die entsteht. Als Jugendlicher habe ich mir oft gedacht, wenn man den Rosenkranz betet, muss man bei jedem Satz mit dem Gedanken genau dabei sein. Das empfinde ich jetzt nicht mehr so. Ich denke, das ist so ein bisschen wie so eine Wellenbewegung des Meeres, wo ich mitgetragen werde und nicht immer selber schwimmen muss. Ich bin so praktisch in dieser Bewegung drinnen. Und natürlich ist es wichtig beim Aufwärts, dass ich dann nicht abwärts gehe. Aber ich muss nicht alles selber tun. Und vielleicht ist sogar das ein Teil des Rosenkranzgebetes. Es geht da nicht um mein Können und meine Leistung, sondern sich hineinfallen lassen in eine Dynamik. Ich mag in Rosenkranz sehr gern zum Beispiel als Sterberosenkranz. Kannst. Auch in Zeiten, wo die Worte fehlen. Da bin ich froh um diese vertrauten Worte. Aber ich merke natürlich, es ist viele Menschen nicht zu erleben.
Not lehrt beten, sagt man. Bibelwissenschaftler Franz Treuer kann dem Spruch wenig abgewinnen. Für ihn gehört das Beten zur religiös-spirituellen Praxis und er zieht daraus Kraft und Energie für den Alltag mit all seinen Licht- und Schattenseiten.
man darf Not nie idealisieren. Also Not hat so viele Menschen kaputt gemacht und Not hat so viele Menschen aggressiv gemacht, verletzt gemacht. Wenn jetzt jemand sagen würde, es braucht wieder Not, dann beten die Menschen mehr Stummsinn. Die Erfahrung zeigt, dass Not manchmal zur Erkenntnis führt, was wichtig ist und was nicht. Es ist ja eigenartig, dass manche arme Leute sogar glücklicher sind, weil sie spüren, um was es dran geht. Das ist die eine Seite. Gell? Wenn ich nur bete, weil ich in Not bin, ist ein bisschen auch die Gefahr, dass ich mehr bettel. Und in erster Linie geht es beim Beten um Beziehungspflege, vielleicht sogar zuerst loben und dann erst bitten. Die Erfahrung der Menschheit zeigt, dass natürlich ein Weg, wie Gott uns Menschen führt, auch komische Sachen sind. Und es ist für mich auch manchmal sogar ein Trost, dass manchmal tragische Ereignisse bei aller Tragik, und die darf man nicht wegreden, auch geführt haben zu einem gewissen Neuanfang, zu einem Nachdenken, auch zu einem Reifungsprozess. Diamanten und manche Edelsteine werden deswegen ganz große Steine, weil sie geschliffen werden. Und das ist vermutlich so, ein Menschen, die das ganze Leben es immer locker lässig gehabt haben, die wären eher Egoisten als solche, die auch Leid ringsherum erlebt haben. Aber noch einmal, bitte nicht idealisieren.
Im Idealfall tut Beten Menschen vielleicht gut, kann Beten in irgendeiner Weise auch heilsam sein?
Das bin ich zutiefst überzeugt. Also ich bin so überzeugt, dass Beten heilsam ist, weil es Verschiedenes hat. Es ist Sorgen bei Gott ablegen. Ich werfe den Sack meiner Sorgen zu Gott hin. Es ist eine Kultur der Dankbarkeit pflegen, eine Kultur des Innehaltens pflegens. Schon allein auf der menschlichen Ebene ist sehr viel. Aber ich bin natürlich auch überzeugt, wenn es mir gelingt, den Kontakt zu Gott zu leben, zu pflegen, dann ist das einfach eine Kraftquelle, eine Reinigungsquelle, wie auch eine gute Freundschaft, eine gute Liebesbeziehung heilsam ist. Da werden schon plötzlich gesund, wenn sie neu verliebt sein.
Gibt es etwas, wofür man besonders beten soll? Zum Beispiel um Gelassenheit und Humor oder um, wie schon angesprochen, Frieden und Versöhnung?
Beim Kapitel 5 sind so diese Stoßgebete entlang des Tages. Gell? Ich glaube, dass die Stoßgebete entlang des Tages sind: Gott, gib mir Geduld. Gott, nimm jetzt meine Angst. Gott, hilf, dass ich jetzt die richtigen Worte empfinde. Es ist ja manchmal so befreiend, wenn es mir gelingt, etwas Richtiges zu sagen, und leider belastend, wenn ich ausraste oder wenn ich die falschen Worte finde. Die Bitte um Geduld, die Bitte um Freude auch, innere Freude finde ich ganz wichtig. Ich finde natürlich auch wichtig das Gebet um den Frieden. Es gibt ja diese großen Friedensgebete um Jerusalem. Und manchmal denke ich mir, ist von diesen Gebeten etwas erfüllt worden, auch im Blick auf die Geschichte dieser Stadt, wo es so viele Streitereien, so viele Kriege gegeben hat. Wenn ich nüchtern bin, dann denke ich mir, würde es noch schlimmer ausschauen, wenn man nicht um das betet. Aber gleichzeitig ist das für mich schon ab und zu eine Anfrage, was ist los mit unserem Beten, vielleicht auch, warum tut der Herrgott nicht mehr. Die Erfahrung haben viele Menschen: Gott hört mich nicht, oder nur ein bisschen anders: Gott erhört mich nicht. Vielleicht haben wir manchen eine zu naive Vorstellung nach dem Motto: Gott ist ein Automat, wo ich 10 Cent hineintue und unten kommen 500 Euro heraus. Das spielt sich nicht. Eines meiner Lieblingszitate ist von Dietrich Bonhoeffer, der sagt: Gott erfüllt nicht all unsere Wünsche, aber seine Verheißungen. Oder noch einmal anders formuliert: Wahrscheinlich wäre es nicht einmal gut, wenn Gott all meine Wünsche erfüllen würde, weil alle seien ja nicht so klug. Aber trotzdem, es bleibt die Frage, ein bisschen mehr könnte er schon erfüllen. Und ich verstehe alle, die verzweifelt sagen: Gott, hilf mir endlich einmal, meine Angst zu nehmen. Gott, hilf mir endlich einmal, dass mein Kind gute Wege findet. Gott, hilf endlich einmal, dass dieser blöde Krieg in Syrien aufhört. Und das ist natürlich einer der Gründe. Greift Gott ein? Was tut Gott? Was ist mit dem Gebet?
Erhört jetzt Gott unsere Bitten oder erhört er sie nicht? Lässt er uns im Dunkeln tappen?
Ich würde so sagen, auch wieder als großer Freund der Bibel: Gott hört alle unsere Bitten. Also hören tut das alle. Aber manchmal hat man einfach den Eindruck, es braucht wahnsinnig lang, bis es Konsequenzen bei mir und bei Gott hat. Soll ich vorstellen, Abraham betet 25 Jahre, bis er ein Kind kriegt. 25 Jahre, sagt er, schenke ich mir ein Kind. Und die Zeit läuft ihm davon, er ist ja schon ein alter Mann, und seine Frau Sarah. Und es gibt viele Beispiele, auch bei der Befreiung aus Ägypten, wo das Volk ja viel zu lange in der Sklaverei ist. Heißt, Gott hörte den Schrei und stieg herab. Wir fragen zu Recht, warum hat er so lange gewartet? Das hätte er ja früher machen können. Es ist ein Teil des Geheimnisses Gottes, der Menschen verzweifeln lässt. Nebenbei gesagt, auch deswegen bin ich ein Fan, dass man beim Gebet nicht nur lieblich und süßlich redet. Ich glaube, der Herrgott haltet schon aus. Auch der Jesus betet, der Sterbender, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Psalmen, die sind ja, also alles, was in den Psalmen drinnen steht, an Flehen an Gott, getraut man sich gar nicht öffentlich auszusprechen, diese energischen Sachen, aber auch diese Aggression, die oft einmal spürbar ist. Und vermutlich ist auch so, wenn ich im Gebet diese Enttäuschung, dieses Kämpfen, dieses Ärgerliche hineinsetze, dann kriegst du Herrgott ab, das ist besser als irgendwelche Menschen. Von dem her ist ein Teil von Gebet sicher auch Psychohygiene.
Ermutigung. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu Herzen brechen, die allzu Spitzen stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenszeit. Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit, grad deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid, dann wissen sie Bescheid.
Bis zum heutigen Tag wenden sich Menschen vertrauensvoll an Gott, bitten um Schutz und Segen für sich und für andere. So wie der Pfarrer von Lien St. André, Franz Treuer. In seinem Buch Beten verwandelt hat er seine Erfahrungen, die er als Seelsorger gemacht hat, festgehalten und er reiht sie einander wie die Perlen einer Kette. Dem Buch dienen sie als Einleitung, uns heute als Zusammenfassung dessen, worüber wir in dieser Sendung gesprochen haben.
In erster Linie sind in diesen 10 Gebetsperlen, die ich nenne, Erfahrungen formuliert, die mir wichtig geworden sind. Betende Menschen haben nicht weniger Probleme, aber mehr Lösungsmöglichkeiten, hundertfach erfahren. Wenn ich bete, sind die Probleme nicht weg, aber es gibt eine zusätzliche Lösungsmöglichkeit. Beten im Christentum hat ein Du. Ich kreise nicht um mich selber. Mir ist ganz wichtig, Beten hat etwas mit Leib und Seele zu tun. Es ist nicht nur eine intellektuelle Angelegenheit, das wäre sogar falsch. Hundertfach erfahren auch, wenn ich für jemanden bete, begegne ich ihm anders. Das gilt für Menschen, die ich gern habe, aber auch für Menschen, wo ich mir schwer tue. Probieren Sie es. Wenn ich einen Menschen nicht mag und ich bete für den mit der Perspektive Gottes, dann geht es mir ein bisschen besser. Die Bibel unterstützt mich beim Beten. Ich glaube schon, dass es gute Hilfen gibt. Und eine davon ist halt einfach der Gebetsschatz. Ich meine, da ist der Gebetsschatz des Volkes Israel drinnen. 1000 Jahre Gebetserfahrung. Es waren ja alles Menschen. Es waren Menschen, die gleichen Fragen gehabt haben wie mir. Und da ist drinnen die großen Beispiele Jesu. Auch natürlich, der Jesus weiß ja, um was es geht. Und hat diese Eckpfeilen, Gebet in der Frühe, Gebet am Abend. Das Vater Unser, er lobt. Er sagt auch einmal zum Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Der Gedanke des Fürbittgebetes, den finde ich ganz wichtig. Ist für mich auch ein Trost, eine Entlastung, wenn manchmal bei Gottesdiensten nicht viel Leute sind. Ich glaube, wir haben die Verantwortung, Verantwortung, auch für andere zu beten. Einmal hat eine Oma über ihre Enkelkinder sehr geschimpft. Dann hat die Tochter dieser Oma gesagt, schimpf nicht über die Enkelkinder, bet für sie. Meiner Meinung nach 10-mal gescheiter als Oma schimpfen. Eine der Gebetsperlen ist auch, was ist besser, vorformulierte Gebete oder freie Gebete? Das wird Zeiten geben, wo ich mit dem Herrgott so rede, wie man so redet. Und manchmal, wo ich froh bin, dass es ein vorformuliertes gibt, weil es wie ein Geländer ist. Mir fällt da ganz oft ein, innerhalb von 20 Minuten Begegnung im Krankenhaus. Erstes Zimmer, eine Person sagt zu mir, ich kann nicht mehr beten, ich schaffe das einfach nicht, ich sage dem Herrgott einfach, was mich jetzt beschäftigt, passt es? Ja, sage ich. Zimmer nachher sagt die nächste Person, ich kann nicht mehr beten, ich sage halt das Vater unser, sogar wenn ich ein bisschen verwirrt bin, der Herrgott kennt es eh und ich bete, wie alle Menschen beten, passt das? Selbstverständlich. Man spürt, beides hat seinen Sinn.
Was sagen Sie jemandem, der sagt, ich kann und will nicht beten, ich tue mich schwer damit? Das sind quasi Traditionen von vorgestern, hat mit dem Heute, mit der heutigen Zeit nicht mehr viel zu tun?
Also meine Antworten gehen in zwei Richtungen. Eine Richtung ist, ich bin froh, dass ich beten kann. Und eine Richtung ist, dass ich manchmal zu solchen Leuten sage, komm jetzt mit, probier's einmal. Bete einmal und nicht so sehr mit dem Ziel, dass du dann nach einer halben Stunde sagst, ist es sinnvoll oder nicht, sondern ich tue es einfach einmal. Ab einem gewissen Moment gibt es nur dieses Element, ich probiere es und ich tue es ohne jeden Zwang, also ohne jeden Leistungszwang. Es muss einen Erfolg haben, aber mit diesem Wissen und eben die christliche Begründung, Jesus hat gebetet, dann muss es richtig sein. Er hat den Kontakt zu seinem Vater gepflegt. Das ist für mich eine Begründung, aber schon auch, dass ich einfach weiß, viele große Personen haben deswegen so Großes geleistet, weil sie betende Menschen waren. Das gilt für die großen Heiligen, das gilt aber auch für einen Mahatma Gandhi, der aus der Fastentradition verbunden mit Beten heraus vieles geschafft hat. Und da gibt es schon viele, viele, viele Beispiele, wie Menschen durch Beten größere Menschen geworden sind.
Der Begriff Gebet geht auf das althochdeutsche Gebet zurück. Abgeleitet nicht von Beten, sondern von Bitten. Für andere bitten, das ist vermutlich die schönste Form des Betens. Gib uns unser tägliches Brot, könnte in Zeiten wie diesen heißen. Gib uns Ausdauer und Geduld, Mut und Zuversicht, Kraft und Gesundheit und die Fähigkeit, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann und die Fähigkeit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Übrigens, alle führenden Kirchenvertreter haben in der Corona-Krise dazu aufgerufen, einander im Gebet und in Gedanken verbunden zu bleiben und nach Möglichkeit Hauskirche zu leben. Öffentliche Gottesdienste bleiben bis auf Weiteres verboten. Wir laden Sie daher ein, die religiösen Angebote in Radio, Fernsehen und Internet zu nutzen. Am Palmsonntag übertragen wir den katholischen Radiogottesdienst mit Bischof Hermann Klettler aus dem Bischofshaus. Der Fernsehgottesdienst mit Kardinal Christoph Schönborn kommt aus dem Wiener Stephansdom. Zu sehen ab 9.30 Uhr in ORF 2. Ja, und diese Sendung können Sie eine Woche lang nachhören im Internet unter radiothek.orf.at. Nächste Woche hören Sie Archivaufnahmen von Bischof Reinhold Stecher, Gedanken zur Karwoche. Danke für Ihr Interesse, einen ruhigen Abend und eine gute Nacht. Bleiben Sie gesund. Das wünscht Ihnen der Gestalter der Sendung, Peter Jungmann.
Ich würde so gerne ein Held sein, wenn auch nur für einen Tag, der aufsteht und beschützt, hilft und selbstlos ist. Ich würde so gerne ein Held sein, der tut, was sein Herz ihm sagt, handelt und nicht wegsieht, wenn die Angst am größten ist. Lass uns alle wie Helden sein, jeder von uns für einen Tag. Wir stehen füreinander ein, jeder von uns für einen Tag. Helden geben alles in dem einen Augenblick. Lass uns alle wie Helden sein und tun, was richtig ist.
sein, der lebt, wovon er träumt, der daran glaubt, dass das Gute sieht und sich selbst nicht wichtig nimmt. Ich würde so gern ein Held sein, der das Licht im Dunkeln sieht, aufsteht und nicht wegsieht, wenn die Angst am größten ist. Lass uns alle wie Helden sein, jeder von uns für einen Tag. Wir stehen füreinander ein, jeder von uns für einen Tag. Helden gegen alles, in dem einen Augenblick. Lass uns alle wie Helden sein und tun, was richtig ist. Ich würde so gerne ein Held sein. Wenn auch nur für einen Tag. Helden geben alles in dem einen Augenblick. Lass uns alle wie Helden sein und tun, was richtig ist. Lass uns alle die Helden sein, jeder von uns für einen Tag. Wir stehen füreinander ein, jeder von uns für einen Tag. Helden geben alles in dem einen Augenblick. Lass uns alle ist. Lass uns wie Helden sein, jeder von uns für einen Tag.
Dankeschön!